Ja, ich würde gerne mit euch heute Morgen euch ein bisschen ermutigen, euer Herz bewegen für ein ganz bestimmtes Thema, das ich glaube sehr, 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 sehr wichtig ist und sehr, sehr lebenserfüllend. Und wenn wir in unserem Leben erfolgreich sein wollen, und ich gehe mal davon aus, dass das Normale ist, dann kann ich dir vielleicht heute Morgen ein paar geistliche Prinzipien nennen, die dir sicher helfen werden und auch mir helfen werden, dass unser Leben ja, dynamisch, erfolgreich, gesegnet sein wird. Und biblische Prinzipien sind ja oft nicht wie weltliche Prinzipien. Deswegen müssen wir vielleicht ein bisschen umdenken hier und da. Aber das schafft ihr, so wie ihr aussieht. Ihr guckt mich alle so schlau und intelligent an. Das wird sicher klappen. Ich lese euch mal zwei Bibelstellen vor und davon ausgehen möchte ich dir ein paar Gründe sagen, warum es sich lohnt, dem lebendigen Gott zu dienen. Ich glaube nicht, dass es eine lohnenswertere Sache gibt auf Erden und ich glaube auch nicht, dass es eine herausfordernde Sache gibt. Und deswegen müssen wir unser Herz immer wieder einstimmen auf ein paar biblische Wahrheiten und die würde ich gerne mit euch teilen. Im Hebräer 9, Vers 14 steht zum Beispiel folgender Vers. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst Kraft des ewigen Geistes als makelloses Opfer dargebracht hat, unser Gewissen von den toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen? Oder ein paar Verse weiter, Hebräer 12, Vers 28 steht, darum sollen wir dankbar sein, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen und wollen Gott so dienen, wie es ihm gefällt, in ehrfurchtiger Achtung oder ehrfurchtiger Scheu. Lieben, das Lebenskonzept Jesu war, dass er gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, ich bin gekommen, um zu dienen. Das ist so in einer modernen Gesellschaftsform oft nicht mehr so aktuell. Und es scheint oft minderwertig zu sein. Wir werden mehr dazu aufgefordert, zu herrschen. Wir werden aufgefordert, dominant zu sein, Dominanz zu haben, überlegen zu sein. Und das schafft natürlich einen gewissen Lebensstil, der nicht unbedingt viel Gesundheit mit sich bringt oder eine Gesellschaft teilt in Gewinner und Verlierer. Und manche haben das ganz gut bewältigt, andere scheitern daran. Deswegen gehen wir uns heute mal auf einem anderen Gebiet, nämlich in geistlichen Prinzipien und schauen an, wie Gottes Wort und wie er, von dem wir gerade gesungen haben, er ist Schöpfer der ganzen Welt, er ist Herr über alles, er regiert. Und er möchte auch so gern dein und mein Herz regieren und möchte, dass wir Menschen sind, die ja auf der einen Seite sehr, sehr glücklich sind und auf der anderen Seite gesegnet sind und zum Segen werden für viele andere. Und das Lebenskonzept für Nachfolger Jesu ist ja 24 Stunden am Tag. Da sind wir ja keine zweierlei Menschen, die Christen sind und dann wieder normale Menschen, sondern wir sind ja Christen und Nachfolger Jesu den ganzen Tag. Und die ganze Nacht natürlich auch. Und in allen Bereichen unseres Lebens dienen wir dem lebendigen Gott. Wir unterteilen ja unser Leben nicht in geistlich und alltäglich, sondern das Alltägliche ist das Geistliche. Und das Normale ist das Geistliche. Da gibt es ja keine zwei verschiedene Leben. Wir sind ja nicht bekehrt und haben uns zu Dr. Jekyll und Mr. Hyde bekehrt, ja, dass wir zwei komische Leben führen, ein frommes und ein weniger frommes, sondern alles in allem sind wir ja Nachfolger Jesu in jeder Hinsicht. Und unser Leben hat ja eine Menge Anforderungen, so die an uns gestellt sind. Wir müssen unser Leben leben im Bereich der Familie, Schule, Beruf oder wie auch immer. Das hat seine Herausforderungen. Finanzen haben immer wieder eine Riesenherausforderung für unser Leben. Die Beziehungen stellen eine Herausforderung und bedürfen der Pflege. Unsere Verantwortung in der Gesellschaft müssen wir wahrnehmen auf die eine oder andere Weise. Und manchmal gibt es auch unerwartete Entwicklungen, die unser Leben treffen, die wir nicht geplant haben. Und von denen können wir alle ein oder zwei oder drei oder viele Geschichten erzählen. Vor allen Dingen, wenn wir zurückblicken, dann ist manches ganz anders gelaufen, als wir uns vorgestellt haben. Und auch das ist etwas Normales, in das wir als Menschen hineingestellt sind. Und bei alledem sollen wir dann auch noch dem lebendigen Gott dienen. Ja, das ist dann auf einmal die Hauptsache. Bei all dem, was wir auch noch tun sollen, da sollen wir dem lebendigen Gott dienen. Der Psalmist sagt sogar, dienet dem Herrn mit Freuden. Auch das noch. Ja, also nicht mit der Last, und das ist ja schwer. Und meint ich schon wieder, und warum hilft mir keiner und so. In der Gemeinde ist ja manchmal so, dass ein paar wenige zu viel tun und ein paar viele zu wenig. Und vielleicht kann ich heute ein paar auf die eine oder andere Seite ziehen. Ja, das wäre ja gut. Ich spiele beim Fußballspiel, da brauchen 22 Mann unbedingt Ruhe, ja, und 22.000 unbedingt Bewegung. Und so, und vielleicht können wir das ein bisschen, das Verhältnis ein bisschen verbessern. Und vielleicht öfters einmal so ganz bewusst dein Herz für, ja, die Gründe, warum es sich lohnt, dem lebendigen Gott zu dienen. Und ich bin davon überzeugt, dass es sich wirklich lohnt. Und in der Gemeinde zu dienen, ganz besonders, das ist das Meisterstück Gottes. Da hat er all seine Weisheit und all seine Geschichte und all sein Wissen und all seine Kraft und all seine Weisheit hineingelegt. Ist das Meisterstück des lebendigen Gottes, in dem Jesus die Hauptrolle spielt, wenn ihr so wollt, das Zentrum ist. Und das ist das Kernstück. Da geht die ganze Energie des lebendigen Gottes rein. Ich glaube, die Welt zu regieren ist für ihn ein Nebenprodukt. Sein Zentrum und seine Hauptaufgabe ist, der Gemeinde zu dienen und die Gemeinde zu leiten und zu führen. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich glaube, dass der Kosmos und so seine Bahn zieht in treuen Gehorsam, aber dass das Herz des lebendigen Gottes für seine Kinder, für seine Gemeinde schlägt und für Menschen im Allgemeinen. Und deswegen bewegen wir uns hier im Zentrum dessen, was Gott will. Er wird seine Gemeinde ohne Fehler und Flecken darstellen. Es wird glorreich sein, weil Jesus sie erkauft hat mit seinem teuren Blut und sie erfüllt hat mit seinem guten Heiligen Geist. Alles, was der Himmel zu geben hat, schlummert in seinen Kindern, ist gegeben worden. Und deswegen ist es so ein, ja, wie Paulus sagt, es ist ein Vorrecht. Es ist eine Gnade, es ist Herrlichkeit, ihm, dem lebendigen Gott, zu dienen. Dienet dem Herrn mit Freuden, ja, und dann vielleicht auch noch ehrenamtlich, kriegst ja kein Geld dafür, ja, setzt viele Stunden ein. Warum tun wir das? Warum lassen Menschen in dieser Welt ihr Leben fürs Evangelium, für den Namen Jesu? Warum dienen sie dem lebendigen Gott? Was ist ihre Antriebskraft? Was ist das innere Leben, das Menschen dazu treibt, etwas zu tun, zusätzlich zu allem anderen? Und dann auch noch mit ganzer Energie und ganzer Freude in der Kraft des lebendigen Gottes, manchmal unter beschwerten Bedingungen. Bin sicher, wenn der Michael ein paar Geschichten von Minsk erzählt, dann können wir nur staunend zuhören, wo unsere Geschwister oder wie unsere Geschwister ihr Leben verbringen. Ganz anders, als wir das tun können. Und dennoch, ja, dienen sie dem lebendigen Gott von ganzem Herzen. Und also ich möchte euch ein paar Gründe nennen, die ich natürlich aus Gottes Wort habe und die auch immer wieder mein Herz bewegen. Paulus sagt, ich diene dem lebendigen Gott, weil mein Herz oder weil Jesus mein Herz gewonnen hat. Und das möchte ich nochmal ganz an den Anfang stellen. Es geht um die Herzensangelegenheit. Es geht um dein und mein Herz. Es geht um die Tatsache, dass wir verstanden und aufgenommen haben, tief in unseren Herzen, das, was Gott in seiner Liebe für Menschenkinder getan hat. Paulus sagt, ich bin ergriffen von Christus. Und er meint damit, dass er verstanden hat, dass hier der lebendige Gott, der es nicht nötig hatte, irgendetwas zu tun, hinkam in diese Welt als Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und der in allem seine Liebe zu uns bewiesen hat, in seinem Leben. Einmal in der 30-jährigen Geschichte seines persönlichen Erdenlebens, in dem er ein ganz alltäglicher Mensch war, trotz der Erfüllung des Heiligen Geistes oder der Innerwohnung des Heiligen Geistes, war er ein Mensch in der Familie, war ein Mensch, der seine Aufgaben erfüllt hat, war einer, der seinen Beruf gelernt hat, der nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten hat, der als solches unbekannt war 30 Jahre lang und ein ganz, wenn ihr so wollt, stinknormales Leben geführt hat, wie vielleicht du und ich. Und dass er nicht auffällig war, dass er nicht äußerlich erkannt wurde, dass die Leute ihn nicht auf der Straße bestaunt haben, sondern dass er völlig unscheinbar in den ersten 30 Jahren seines Lebens sein Leben gelebt hat, in all den Herausforderungen des alltäglichen Lebens. Und da bin ich wieder bei Familie, Schule, Beruf, Finanzen und was weiß ich, alles, was dazugehört. Dann kam der Moment, als Gott ihn berief, ja, den Dienst des lebendigen Gottes in Fülle und in Herrlichkeit und in Vollmacht zu tun. Das war der Moment der Taufe, als Jesus getauft wurde im Jordan. da war ja Johannes ganz perplex und er konnte gar nicht verstehen, weil er eine geistliche Schau hatte und wusste, das ist der Messias Gottes. Und er wusste genau, nein, jetzt läuft das jetzt falsch rum, jetzt muss ich getauft werden. Und Jesus sagt, nein, lass jetzt alles geschehen zur Gottes Gerechtigkeit und lasst uns allen Gehorsam erfüllen. Und Jesus wurde getauft. Und dann tat sich der Himmel auf und sagte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und ich weiß nicht, ob euch schon mal bewusst ist, dass Jesus von diesem Tag an nie wieder in sein Bett zurückgekehrt ist, nie wieder in sein Dorf in Form seiner Familie, nie wieder in sein altes Leben zurückgekehrt ist. Er hat das nie wieder getan, was er vorher getan hat, sondern von dem Tag an, als die Fülle des Heiligen Geistes in sein Leben kam, da lebte er das, wozu er berufen worden war. Vielleicht waren die 30 Jahre ein bisschen Vorbereitung, dass er genau wusste, wie Menschen leben zu der Zeit. Er kannte genau ihre Schwächen, ihre Fehler, ihre Herausforderungen, ihre Sünden. Hat das ja alles 30 Jahre miterlebt. Es war bestimmt eine tolle Vorbereitung für seinen Dienst. Und dann kam die Fülle des Heiligen Geistes. Und dann diente dieser Jesus, ja, der vorher sehr etabliert gelebt hatte, konnte nun sein Haupt abends nicht mehr irgendwo hinlegen, weil er es nicht wusste. Jeder Tag war anders, weil er unter der Leitung des lebendigen Gottesstandes, in der Fülle des Heiligen Geistes. Und er tat die Dinge, ja, die auch heute noch relevant sind. Er heilte die Kranken, er weckte die Toten auf, er befreite die Besessenen. Er erlöste Menschen, ja, von ihren Sünden. Er vergab ihnen und ließ sie in Freiheit. Und er tat einen herrlichen Dienst und er ist nie wieder zurückgekehrt in sein altes Leben, sondern diente dem lebendigen Gott. Und als Krönung starb er am Kreuz auf Golgatha, ließ sein Blut, ließ sein Leben als Vergebung für jeden einzelnen Menschen. Die Sünde in dieser Welt ist für Gott nie wieder ein Problem, weil es dafür eine Lösung gibt. Auch für deine und für meine oder für irgendeine Sünde ist für Gott kein Problem. Er macht sich keine Sorgen mehr, er macht sich keinen Kopf mehr darum, denn es ist eine Lösung da, dass das Blut vom Kreuz, das Sterben Jesu, ist Erlösung für alle Menschen, die sich ihm hingeben. Und dann ist er auferstanden und dann lebt er in Ewigkeit, ist seinen Jüngern, deinen Nachfolgern damals begegnet und hat gesagt, ich werde wiederkommen und in dieser Zeit leben wir heute. Jesus, komm wieder, ja, vielleicht sogar sehr, sehr bald, nachdem was Jesus gesagt hat. Und wer das begriffen hat, der weiß, dass ich mein Leben investieren kann, nicht in irgendetwas, sondern in die Liebe des lebendigen Gottes. Wer verstanden hat, dass mir vergeben ist, dass Heil mein Leben und meine Zukunft ist, dass die Investition des lebendigen Gottes heute mein Leben ist und dein Leben sein kann, eine größere Motivationsstufe, eine größere Ermutigung kann es ja eigentlich gar nicht geben. Seine Liebe, ja, die motiviert uns und die drängt uns, sagt der Apostel Paulus. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass er uns zuerst geliebt hat und deswegen lieben wir ihn. Und das muss in unser Leben immer wieder nicht als theoretische Wahrheit sein, sondern in unseren Herzen pulsieren, ja, dass die Liebe Christi uns drängt, wie Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 14. Nicht die Pflichterfüllung, nicht der Auftrag, nicht die hohe Berufung, alles das hat Paulus wohl wahrgenommen, aber was ihn gedrängt hat, war die Liebe Christi in seinem Herzen. Und er hat sehr wohl ausgedrückt, dass die Liebe durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Kannst du nachlesen in Römer 5. Und das ist das, wenn Menschen davon berührt sind, erfüllt sind, wenn sie das begriffen haben, brauchen sie normalerweise keinen Anschub mehr von außen. Und das ist ja das Geheimnis der Gemeinde. Nicht, dass wir Anschub von außen brauchen, Ermutigung immer wieder neu, sondern dass wir Menschen sind, die, wie man so schön sagt, modern, intrinsisch motiviert sind, weil da etwas in uns ist, das uns treibt, die der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Und das sind die, die die Liebe Jesu begriffen haben und die verstanden haben, das ist mein Erlöser, das hat er für mich investiert und deswegen gehört ihm mein Leben. Und das ist Grundlage für alles. Und wenn vielleicht du hier sitzt heute Morgen und denkst, jo, da weiß ich gar nicht, wovon der redet, was da eigentlich gemeint ist. Dann such doch einfach mal einen Gesprächspartner hier in der Gemeinde und gib dein Leben Jesus und lass ihn doch ja in dein Herz hinein. Lass doch mal Erlösung an deinem Leben geschehen. Die Vergebung deiner Schuld, ob sie nun groß oder klein ist und bedeutend oder unbedeutend, das ist nicht die Frage. Die Frage ist die Verbindung mit dem lebendigen Gott. Ist die lebendig, pulsiert die, lebt die? Ist das eine Gewissheit in deinem Herzen? Wenn das nicht ist, dann lass diesen Tag und diesen Gottesdienst nicht vergehen. Verlass dieses Haus nicht alleine, wie du gekommen bist, sondern geh mit dem lebendigen Gott. Er will mit dir sein für die restlichen Tage deines Lebens bis in alle Ewigkeit. Wenn das nicht motiviert, ja, dann weiß ich nicht, was noch motivieren soll. Und ihr Lieben, das ist kein Werbeblock, ja, der unter Umständen sich nicht als wahr erfüllt, sondern das ist die Realität des lebendigen Gottes. Lass dein Herz bewegen, wer immer du bist, wie immer deine Vergangenheit bist oder wie wir gesungen haben und wie wir gehört haben, wie immer du dich fühlst, das spielt eigentlich keine große Rolle. Wichtig ist, dass du dein Herz öffnest und ergriffen wirst von der Liebe Jesu. Ein weiterer Grund, ihr Lieben, der mich motiviert, ist, dass ich weiß, dass weil die Sache Jesu vollkommen richtig ist. Bei vielen Dingen, die wir im Leben tun, da wissen wir erst später, ob es richtig war oder nicht. Manchmal sucht man einen Job, ja, und möchte dies und das machen und dann kommt man immer dahinter, das ist ja doch ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Ja. Bei Beziehungen ist das ja noch viel komplizierter, ja, wenn das denkt, das ist ja doch anders, ja. Und bei großen und kleinen Entscheidungen weiß man eigentlich erst am Ende, ob das alles so rauskommt oder nicht. Und vieles sollte man mit Gebet tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man viele Dinge richtig macht. Aber bei der Sache, dem lebendigen Gott zu dienen, da machst du von vornherein alles richtig. Das ist ja mal eine gute Aussicht. Da machst du keinen Fehler. Und da ist doch ja die Möglichkeit, das Richtige zu tun. Denn das Wort ist gewiss, sagt der Apostel Paulus, und aller Annahme wert. Oder an anderer Stelle, so wahr, so gewiss die Wahrheit Christi in mir ist. Da ist etwas, das ist wahr, Wahrheit. Und das ist nicht etwas Gegenteil von Lüge, sondern das ist eine unumstößliche Wahrheit. Und die lebt in dir und in mir, in Christus Jesus. Und deswegen ist das dem lebendigen Gott dienen immer eine vollkommen richtige Angelegenheit. Da machen wir keine Fehler. Also wir können schon Fehler machen, aber im Prinzip, ihm zu dienen, ist niemals ein Fehler. Da machen wir immer die richtige Sache. Und es ist auch etwas Tolles, die richtige Sache zu machen und ihm, dem lebendigen Gott, zu dienen und von vornherein zu wissen, das, was ich jetzt tue, das ist richtig. Manchmal wissen wir ja selbst nicht so, die Motivation unseres Herzens zu durchleuchten und so, und ob wir das alles so aus reinen Motiven machen. Ich weiß das ja auch von mir. Ich weiß noch, als ich in Wuppertal angefangen bin, im Pastorendienst, da war ich der erste bezahlte Pastor in Wuppertal. Und das war schon eine Herausforderung. Ja, die anderen haben ihr Geld reingeschleppt und ich habe es rausgeschleppt. Ja, das war etwas ganz Furchtbares damals, ganz unverständlich. Obwohl, so viel schleppen musste ich damals nicht. Das hielt sich in Grenzen. Aber es war eben, ja. Der Anzug, den ich trug, war eben nicht von mir gekauft, sondern von denen. Ja? Und so. Und das war schon eine komische Angelegenheit. Und da war man manchmal sich nicht so sicher, mit welcher Motivation man Dinge tut. Und ich war damals, aus lauter Demut, war ich im Putzdienst. Das gehörte sich damals so, dass man auch demütig sein sollte und so. Und das ist ja auch richtig. Und ich weiß noch, wie ich da unten bei uns im Keller, wie so eine Kellerasse, rumgearbeitet habe und habe Toiletten sauber gemacht. Und da vergesse ich nie einen Moment, wo der Geist Gottes zu mir sagt, siehst du, Bernd, hier kannst du sicher sein, dass du mir mit guten Motiven dienst. Hier sieht dich keiner, hier kennt dich keiner, hier weiß keiner, was du tust. Das, was du jetzt tust, kannst du sicher sein, das tust du wirklich allein für mich. Und mit hoher Motivation habe ich Toiletten geschrubbt, weil sonst eigentlich nicht meine erste Tätigkeit ist, mit dem sicheren Wissen, hier sind meine Motive richtig. Denn wenn du auf der Bühne stehst und wenn du predigst und wenn du da vorne bist und so und da am Ende die Leute auf die Schulter klopfen, da weiß ich nicht, bin ich nicht ganz so sicher. Und du kannst ja auch nicht so sichern, aber hier bist du sicher. Und da denke ich immer dran, wenn ich weiß, die Sache Jesu ist vollkommen richtig und lass mal die Motivation dahingestellt sein, an die können wir immer wieder arbeiten. Aber Gott zu dienen ist auf jeden Fall eine gute Investition, eine richtige Zeitinvestition. Sie geht nicht verloren und es motiviert immer wieder mein Herz. Das, was ich jetzt tue, das ist auf jeden Fall richtig. Ich bin auch ziemlich sicher, dass, was ich jetzt tue, ziemlich richtig ist. Ob alles richtig ist, was ich sage, weiß ich nicht, aber im Prinzip ist das gut und ist das richtig und erfreut mein Herz. Und gehe ich auch fröhlich und erfüllt nach Hause. Ich diene dem Herrn, ihr Lieben, weil die Sache Jesu am Ende siegreich sein wird. Und das ist auch was, was ungeheuer motiviert. Wir dienen hier nicht dem lebendigen Gott mit unsicherem Ausgang. Wir identifizieren uns ja gerne mit Siegertypen. Ja? Das liegt in der Natur der Sache. Das ist so ein bisschen ein menschlicher Zug. Ja? Wenn du dich irgendwo vorstellen willst, willst du einen neuen Job anfangen. Und beim Einstellungsgespräch wird dir gesagt, ja, wir stehen kurz vor der Insolvenz. Dann willst du vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, ob du da anfangen solltest. Ja, das ist ja nicht unbedingt etwas, was ermutigend ist. Oder wenn du ins Krankenhaus kommst und du sollst operiert werden und der Arzt sagt dann, irgendwann muss es doch mal klappen. Dann würde ich dir auch empfehlen, denk nochmal drüber nach. Das ist kein guter Motivationsschub. Ja? Sprichwort sagt ja schon, die Raten verlassen das sinkende Schiff. Also die Raten sind schon ganz schön schlau. Ich weiß zwar nicht, wo die hinlaufen, aber ist ja auch egal. Aber wir würden uns da nicht mit identifizieren. Und das ist eigentlich auch eine ganz gesunde Haltung. Ich meine, man kann so übertreiben, aber manche Fußballclubs und manche Fans übertreiben es dann auch. Aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Aber normalerweise ist das so unser Herz. Und hier, in der Sache Jesu, da haben wir nun die Gewissheit, dass sie am Ende zumindest siegreich sein wird. Und auch zwischendurch gibt es siegreiche Etappen. Fairerweise muss ich sagen, dass nicht immer alles siegreich sofort ist. Manchmal braucht man ein paar Niederlagen, manchmal sind die dazwischen geschaltet. Aus welchen Gründen, weiß ich nicht. Aber am Ende wird es siegreich sein. Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Feindes Mächte werden sie nicht überwältigen. Den Satz muss man sich immer noch mal laut und deutlich vor Augen stellen. Du bist Petrus, auf diesen Felsen, also auf sein Bekenntnis, auf die Offenbarung Jesu Christi, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Auf dieses Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen und des Feindes Mächte werden sie nicht überwinden. Ich möchte heute noch mal Mut machen, an den Sieg Jesu unvermindert zu glauben, das ist rechtens. Das ist korrekt, das ist das Gebot der Stunde, an den Sieg Jesu zu glauben, auch ganz persönlich in deinem Leben. Nicht an einen theoretischen Sieg, ja, der mal eins, sondern ganz persönlich. Das war ja das Problem bei Maria und Martha, als ihr Bruder Lazarus gestorben war. Ja, da sagt Jesus, glaubst du? Und da gibt es zwei Aussagen, die sind so ganz typisch. Die eine Aussage sagt, wärest du da gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Ja, Konjunktiv. Konjunktiv ist übrigens kein Glaube, sondern ist Zweifel. Ja? Wärest du da gewesen, ja, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Maria, glaubst du? Ja, sagte ich, glaube, dass am jüngsten Tag mein Bruder auferstehen wird. Und das waren Menschen, die waren echt gutgläubig. Die glaubten an die Kraft Jesu in der Vergangenheit und an die Herrlichkeit Jesu in der Zukunft. Aber jetzt müssen wir erstmal zum Friedhof, sagte er. Und Jesus, da würdest du glauben, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Und zwar nicht gestern und auch nicht morgen, sondern jetzt. Was sie ja in Wirklichkeit sagt, ist, deine Gegenwart, Jesus, ist unbedeutend. Das hat sie so nicht gesagt, aber das ist das, was das beinhaltet. Gestern, wenn du da gewesen wärst, wäre super gewesen. Ja? Und morgen, da wird auch alles herrlich. Aber jetzt? Und genau das ist ja die Herausforderung unseres Lebens. Ne? Nicht, dass wir ungeheuren Glauben in die Vergangenheit haben. Ja? Was hätte alles passieren können und wenn und hätte, könnte, sollte. Und dass es der Mann eins wunderbar und herrlich wird, das ist auch schön. Aber jetzt sitzen wir hier heute am 22.3. in Langenfeld und wie ist das denn jetzt mit der Gegenwart Jesu? Ja, er wird bei uns sein, alle Tage bis an der Weltende. Und das ist ja genau das, was Jesus ja, der Maria und Martha deutlich macht. Ja, wenn du glauben würdest, nicht in gestern, nicht in morgen, sondern jetzt, in meine Gegenwart. Ich bin da, Maria, hallo. Ich bin da. Hast du schon gemerkt? Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, wärest du da gewesen, wäre prima. Und dann, wenn der mal... Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin da. Und das bedeutet, jetzt wo ich da bin, ist alles möglich. Würdest du Glauben haben, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. So, dann hat Jesus glücklicherweise nicht auf den Glauben der Maria und Martha gewartet, sondern hat seinen Glauben in die Tat umgesetzt und hat gesagt, so, dann lass uns mal zum Grab gehen. Nicht zum Heulen, sondern um aufzuräumen. Und dann haben sie die Herrlichkeit Gottes gesehen. Liebe, es ist für uns etwas Herausforderndes und immer wieder etwas Großartiges, an den Sieg Jesu in deinem Leben heute zu glauben. Nicht gestern und nicht morgen. Das ist das, was Jesus sagt. Und die Feindesmächte werden sie nicht überwältigen. Damit er der Gemeinde sich selbst verherrlicht und ohne Flecken und Fehler und etwas desgleichen, sondern sie heilig und tadellos sei und sie darstellt ihrem Vater. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber da arbeitet der lebendige Gott an. Und ich werde dabei sein. Und das ist eine ganz tolle Aussicht. Am Ende wird es siegreich sein. Mag sein, dass ein paar Etappen dazwischen liegen, die herausfordernd sind, die schwierig sind. Ich glaube an den Sieg Jesu Christi, weil er auferstanden ist und weil er lebt, weil er die Macht der Finsternis besiegt hat, weil der Teufel nur noch heute ein Schwätzer ist und der uns beeinflussen kann, aber keine Macht mehr hat, in dem Sinne, dass er uns überwältigen kann, dass er uns beherrschen kann, dass er bestimmen kann, dass er unser Leben knechten kann. Das geht nicht mehr, seitdem Jesus gestorben und auferstanden ist, gibt es Freiheit für Menschenkinder, die ihm nachfolgen. Das ist ein bisschen schwach. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, aber das ist Herzensüberzeugung des Evangeliums. Und ich weiß, dass es immer wieder herausfordernd ist, aber die Sache Jesu ist erfolgreich. Und wer würde nicht gern an einer erfolgreichen Sache sein und dem lebendigen Gott dienen? Das ist eine großartige Berufung. Lieben, ich habe noch einen Grund. Und zwar, weil Jesus fest mit mir rechnet. Und auch das bewegt mich immer wieder, dass Jesus sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Er spricht von dir übrigens, ne? Nicht, dass du denkst, er spricht von irgendjemand anders. Er spricht von dir und sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der es euch Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Jesus rechnet feste mit dir und mit mir. Und ich sage es immer wieder, es gibt keinen Plan B. Ich habe mir oft gedacht, Herr, Engel wären vielleicht doch noch fähiger und wären vielleicht auch noch gehorsamer. Und da könnte es vieles mit bewirken, was so nicht klappt. Das ist wohl richtig, aber Engel haben einen entscheidenden Nachteil. Sie können nichts von Erlösung erzählen. Denn das haben sie nicht erlebt und das kennen sie nicht. Sie sind nie in Sünde gefallen, nie erlöst worden. Sie wissen nicht, was Gnade bedeutet. Sie können das immer nur schauen und anschauen an Menschenkindern. Und deswegen ist es so großartig, dass du dir einmal vergewaltigst, dass der lebendige Gott mit dir rechnet fest. Er hat dich fest eingeplant in seinem Reich. In seinem Gefüge spielst du eine wichtige und entscheidende Rolle. Ich behaupte sogar, dass die Rolle, die Gott dir gegeben hat, kein anderer ausfüllen kann. Und deswegen ist es immer wichtig, sich dessen bewusst zu machen. Wir sind ein auserwähltes Volk. Er rechnet feste mit dir und mit mir. Mich beeindruckt immer das Gleichnis oder die Begebenheit mit dem Apostel Paulus. Da ist der Mann, der Christus verfolgt. Jesus begegnet ihm auf dem Weg nach Damaskus. Ein helles Licht erscheint ihm. Er stürzt zu Boden. Jesus spricht mit ihm, ja, mit einer hörbaren Stimme, sodass die anderen zwar die Stimme nicht gehört haben, aber die Geräusche. Und er spricht mit ihm und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er sagt, Herr, wer bist du? Ich bin Christus, den du verfolgst. Und dann ist das Gespräch zu Ende. Der Mann liegt blind am Boden. Und obwohl Gott einen großen Plan mit ihm hat und Jesus eine Riesenaufgabe für ihn hat, wird die Aufgabe nicht kommuniziert durch Jesus selbst, auch nicht durch einen Engel, sondern durch einen Ananias, der Angst hat und der Bedenken hat und der mal nachfragen muss, ob das denn alles so ist. Geh nach Damaskus, dort wird dir gesagt werden, was du zu tun hast. Was wäre das gewesen, wenn Jesus selbst ihm diesen Auftrag gegeben hätte? Was? Total überzeugend. Aber es tat Jesus nicht. Er berief einen ängstlichen, Bedenkenträger, der nochmal nachfragt. Ananias, geh dahin in die Straße, da sitzt einer, Saul, der hat im Gesicht, in der Vision hat er dich gesehen. Und Ananias sagt, Herr, können wir mal drüber sprechen? Kennst du den? Also ich kenne den. Und das ist der, der hat die Gemeinde Jesu verfolgt bis aufs Blut. Und mich schickst du dahin, das kann da wohl ein Irrtum nur sein, ja. Und Jesus tröstet ihn mit schlichten Worten und sagt, geh hin, denn siehe, er betet. Und er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und dann lässt der Apostel Paulus, lässt Jesus seinen großen Auftrag, seinen weltumfassenden Auftrag, seinen zeitumfassenden Auftrag, lässt er durch einen Menschen verkündigen, der nie wieder in Erscheinung getreten ist, der nur einmal in der Weltbühne aufgetreten ist und mit einem Menschen gebetet hat und er hat einen Menschen gesund und blind, von der Blindheit gesund geworden und hat ihm einen Auftrag gegeben und das war's. Und daran merke ich immer, dass der lebendige Gott mit jedem Einzelnen von uns rechnet. Egal ob groß oder klein, alt oder jung, ausgebildet oder weniger ausgebildet, sozial hoch oder sozial niedrig, oder das spielt alles überhaupt keine Rolle. Du hast einen festen Platz im Reiche Gottes. Kennst du den? Weißt du den? Nimmst du den an? Fühlst du den aus? Das sind die spannenden Fragen. Und Jesus rechnet mit dir. Und dich kann keiner ersetzen, weil du bist einmalig. Es gibt dich immer nur ein einziges Mal. Und das ist etwas, das muss dir zu Herzen gehen. Und dann muss ein Fragen in deinem Herzen, eine Sehnsucht in deinem Herzen sein, Herr, was willst du, was ich tun soll? Was ich sein soll? Wo ist das, wo du mich herausforderst? Es gibt ja nichts Langweiligeres, ja, als nur Zuhörer zu sein. Das macht ja am Ende und auf Dauer auch keinen Spaß. Ja, es gibt ja kein langweiliger Lebensstil, als nur zu konsumieren. Da wird ja der Schlauste verrückt. Ja? Das kann nicht gut gehen. Und das Beste ist, sich ja, einbinden zu lassen in die lebendige Gemeinde Jesu Christi als ein lebendiger Baustein, der seinen Platz einnimmt. Und dann kannst du glücklich sein. Jesus hat dir Begabungen anvertraut, die du ideal für ihn entfalten kannst. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er als guter Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wow. Die ich kann nichts, ich will nichts, ich bin zu unbegabt, gibt's gar nicht. Die Rasse gibt's gar nicht im Reich Gottes. Es gibt nur eine Rasse und das sind die Begabten. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so diene er. Da ist etwas, das der lebendige Gott in unser Leben verankert hat. Eine Gabe. Sogar eine Gnadengabe. Ja, zwar kannst du ja mal vielleicht den Johannes Schneider nochmal einladen. Der kann da detailliert und sehr präzise und sehr genau darüber sprechen. Aber das wird nicht das Thema sein, wenn er jetzt kommt. Aber da hat er schon mal gemacht, das weiß ich. Wie jeder eine Gabe empfangen hat. Ja. Und das ist ja was Großartiges. Natürliche Gaben haben wir auch empfangen, das wissen wir meist. Und haben das irgendwie umgesetzt in unserem Leben, in unserem Beruf, in unserem Miteinander. Aber hier geht es um die Gnadengaben Gottes. Und die, wie jeder eine empfangen hat. Stell dir mal vor, wie viele Menschen mögen hier jetzt sein? Ich kann schlecht schätzen, vielleicht 100, 120 und dann 120 begabte Menschen. Da wird einmal ganz schwindelig. Ja. Und das einzubringen, ja, entfalten zu können für die Ewigkeit, für die Liebe Gottes. Das ist etwas Großartiges. Und das ist eine Herausforderung, das zu erkennen. Epheser 1, Vers 3 sagt, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wow! Der ganze Himmel, die ganze Herrlichkeit des Himmels, die ganze Kraft und Weisheit des Himmels schlummert und lebt in seinen Kindern. Soll ich dir mal eine Überraschung sagen? Wenn du in den Himmel kommst, da wirst du dich nicht fremd fühlen, weil er das alles kennt. Denn der Himmel hat jahrelang in dir gelebt. Der Christus hat jahrelang in dir gelebt. Die Prinzipien des lebendigen Gottes, des ewigen Himmels, haben jahrelang in dir gelebt. Oder vielleicht nur tagelang oder wochenlang, ist auch egal. Oder manchmal sogar jahrzehntelang haben in dir gelebt. Und ich bin überzeugt, wenn wir in den Himmel ankommen, hast du das Gefühl, wir kommen nach Hause. Das kennen wir irgendwie. Das kommt uns bekannt vor, wenn wir damit gelebt haben. Und das sind die Gaben des lebendigen Gottes. Eine Gemeinde Jesu wird ja durch die Gaben Gottes erst zu dem, was sie wirklich ist. Ja, sonst sind wir ja, sagen wir mal, eine Gruppe von Menschen, die gleiche Überzeugung haben. Die gibt es woanders auch. Die treffen sich regelmäßig, das gibt es woanders auch. Die sind nett und freundlich, das gibt es woanders auch. Die haben schon mal Streit, das gibt es woanders auch. Also das ist ja nicht das Besondere. Das Besondere ist ja, dass der Geist Gottes und die Herrlichkeit Gottes inmitten der Kinder Gottes wohnen und geistliche Gaben offenbar werden und damit die Botschaft des Evangeliums glaubwürdig macht, erfahrbar macht, lebbar macht in der Gemeinde und in dem persönlichen Leben. Und deswegen ist es gut, danach zu streben, danach zu suchen, danach zu beten, das zu suchen und offen zu sein und sagen, Vater im Himmel, ja, ja, der Heilige Geist teilt aus, wie er will. Sei da mal nicht so wählerisch, sei einfach offen, da kommt schon das Richtige an. Da bin ich sicher. Da habe ich Vertrauen in meinen Gott. Zwei Dinge habe ich noch. Könnt ihr noch? Ja, hat doch selten jemand Nein gesagt. Aber Ralf, du bist still. Ja? Er sagt schon Nein. Okay. Was auch faszinierend ist, ihr Lieben, ist, dass der Dienst des lebendigen Gottes meinen Lebenshunger stillt. Und das ist noch ein großes Geheimnis. Ja, normalerweise ist ja der Dienst etwas, das wir geben, investieren, das, was wir leisten und so weiter. Das ist ja, hat ja sehr viel mit Abfluss, mit Verlust, mit Geben zu tun und so weiter. Ob das Kraft ist, ob das Energie ist, ob das Zeit ist, was immer das ist, das hat ja viel damit zu tun. Und das Faszinierende im Reiche Gottes ist, dass es unseren Lebenshunger stillt. Das beste Beispiel ist die Frau am Jakobsbrunnen. Die Jünger gehen mit 12 Mann für 13 Mann einkaufen. Jesus bleibt hungrig zurück. Ja, die wollten mal in die Stadt, kann ich verstehen. Die waren das Landleben leid, die Rumlauferei. Und die wollten mal ein bisschen was anderes sehen. Kann ich auch verstehen. Geht mir auch so. So, die ziehen also los, ja, und Jesus bleibt da sitzen, hungrig am Brunnen, die Samariterin kommt. Ich will die ganze Geschichte jetzt nicht ausweiten, aber sie hat Durst. Sie kommt, 12 Uhr, das bedeutet, sie ist eine Ausgestoßene, die kann nicht mit den anderen morgens kommen und abends, sondern dann muss mittags kommen. Jesus sitzt da am Brunnen und sie kommen ins Gespräch. Wasser? Jo. Ja. Und Jesus sagt, wenn du mich kennen würdest, dann hättest du mich gebeten und ich hätte dir Wasser gegeben. Und sie sagt, haha, wie lustig. Du hast ja nicht mal ein Geschöpf. Ja? Willst du das ja machen? Und dann wechselt das von H2O in eine andere Dimension. Und dann sagt er, und dann, das ist der faszinierende Satz, wenn du mich kennen würdest, dann hättest du mich gefragt und ich hätte dir Wasser gegeben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle des Wassers werden, das bis ins ewige Leben quillt. Ist dir schon mal dieser fantastische Kreislauf aufgefallen? Das Wasser, das ich dir geben werde, ja, dann wirst du in Ewigkeit nicht dürsten. Das ist ja schon mal ganz toll. Ja, also nie wieder Durst. Boah. Also nie wieder Sehnsucht, nie wieder Verlangen. Wirst satt, wirst gefüllt, wirst nicht mehr herkommen müssen. Und so denkt sie ja dann auch erst, wenn sie noch mit H2O beschäftigt ist. Das Wasser, das ich ihr geben werde, ich ihm geben werde, wird nicht nur den Lebensdurst stillen, sondern, und jetzt kommt das Faszinierende, wird in dir zu einer Quelle werden, die ins ewige Leben quillt. Stell dir das mal vor, was das für eine Dimension ist. Da kommt jemand, die hat sonst ihren Lebenshunger durch Männer gestillt. Ja, 5 hatte sie, den sie jetzt hatte, war nicht ihr Mann. Offensichtlich ist das auch keine Lösung für sie gewesen, denn dann hätte ja einer auch gereicht. Aber das war ihr Sehnsucht. Ihr Lebenshunger waren Männerbeziehungen, die letztlich auch nicht satt gemacht haben. Und dann kommt sie in den Brunnen und dann hört sie, ja, das macht dich satt. Da wirst du nicht mehr dürsten und es wird in dir eine Quelle werden, die in Ewigkeit fließt. Das heißt, ich gebe dir nicht nur genügend Wasser, so 5.000 bis 6.000 Liter, das für den Rest des Lebens reicht, sondern ich gebe dir nicht nur Wasser, sondern ich mache dich zur Quelle. Zur Quelle für dich und für andere. Und es wird ein wahnsinniger Segenskreislauf sein, nicht nur für dich, sondern für viele andere. Und dann rennt sie an die Stadt und evangelisiert und Menschen glauben und die ganze Stadt ist bewegt von der Frau, die ihre Sehnsucht erst bei Männern oder Menschen gestillt hat und jetzt gestillt wurde vom lebendigen Gott und das überfließt in diese Stadt hinein und Menschen kommen und begegnen Jesus ganz persönlich. So, und dann kommen die Jünger wieder vom Einkauf, vom Aldi, haben alles in der Tasche, ja, kommen zurück und sehen, dass er mit einer Frau redet. Machen sie schon Gedanken, was das wohl zu bedeuten hat. Und dann sagen sie, komm, Herr, stell dir jetzt nun, hast du lang genug gewartet, hat etwas länger gedauert. Wir sind da, komm und iss. Und was sagt Jesus? Nein, danke. Ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Und er hat tatsächlich nicht gegessen, weil er satt war von dem, was Gott durch ihn und in ihn gewirkt hat. Denn er selbst wusste ja, dass das lebendige Wasser in ihm zur Quelle wird. Und er wusste ganz genau, das ist das göttliche Prinzip. Und während die anderen ihn zum Essen aufgefordert haben, war er satt geworden, nicht durch Essen, sondern durch die Gnade Jesu Christi, durch die Liebe Gottes, durch die vergebende Kraft, durch die Investition ins Reiche Gottes. Das heißt jetzt nicht, du sollst aufhören zu essen. Vielleicht tät's dem einen oder anderen mal ganz gut ein paar Tage. Das kann ja sein. Aber es geht ums Prinzip. Ich weiß nicht, wie du mit deinen Sehnsüchten lebst. Wo ist der Stillfaktor? Wo ist der Füllfaktor? Ja? Und Jesus macht dir klar, also der soll das von anderen Quellen kommen, dann wird es immer wiederholt werden müssen. Das wird immer wieder wiederholt, weil es fühlt nicht richtig auf. Es macht für einen Moment zufrieden, aber auf lange Sicht wird das immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das ist ja letztlich im schlimmsten Fall Suchtverhalten. Aber manchmal gibt es ja auch Süchte, die sind elegant und die fallen nicht so auf und da kannst du jahrelang mit leben. Und die Frage ist, wie David sie beantwortet, alle meine Quellen sind in dir. Das ist ja das Geheimnis. Und das hat Jesus hier gelebt. Und macht uns deutlich, wenn wir ihm, dem lebendigen Gott, dienen, wird unser Lebenshunger, unsere Sehnsüchte, unsere Lebenssehnsüchte werden gestillt. Und ihr Lieben, dann kommt noch der letzte Hammer. Jesus verspricht uns auch noch Lohn dafür. Aber das war nun wirklich ungerecht. Erst erlöste uns, befreit uns, macht uns frei, beruft uns, gibt uns einen wichtigen Posten, gibt uns Wert und Bedeutung, rüstet uns aus, begleitet uns, segnet uns, erfüllt uns mit seinem Geist, wirkt die Werke vor uns, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ja, da hast du, eigentlich haben wir keinen Lohn verdient. Da ist ja alles fertig. Wir machen ja nur das nach, was alles gegeben worden ist. Und dennoch, wer pflanzt und wer begießt, beide arbeiten am gleichen Werk, jeder aber erhält seinen besonderen Lohn, je nach der Mühe, die er aufgewendet hat. Siehe, ich komme bald und mit mir bringe ich den Lohn und werde jeden geben, was seinem Werk entspricht. Ich sage es immer wieder gerne, wenn Jesus kommt, bringt er nur eins mit sich und das ist Lohn. Lohn für die, die sich Mühe gemacht haben, Lohn für die, die sich investiert haben, Lohn für die, die gehorsam waren, Lohn Für die, die gesagt haben, ja, Herr, ich habe verstanden. Du bist der, der unseren Lebenshunger stillt und dennoch wenig belohnt dafür. Du bist der, der deinen Geist in mich hineingegeben hat. Du bist der, der mich begabt hat und dann gibt es immer noch Lohn dafür. Das ist ja bald beschämend. Aber es ist so. Er kommt und er bringt Lohn. Ja? Und dieser Lohn ist ein großzügiger Lohn, denn er weiß, der lebendige Gott weiß zu belohnen. Ja, steht im Hebräer, wir müssen glauben, dass Gott ist und dass er ein Belohner ist. Dass er ein Belohner ist. Mose war dessen bewusst. Er verzichtete auf die Schätze Ägyptens, weil er den Lohn der Schmach Jesu Christi für größer hielt. Clever. Paulus wusste das auch. Er wusste, dass all das, was er hatte und hinter sich gelassen hat, nicht wert war mit dem Siegeskranz der Gerechtigkeit, die er einmal bekommen wird, wenn er in Gottes Herrlichkeit ankommt. Und ihr Lieben, der Lohn ist etwas, was uns ungeheuer motiviert. Da ist einer, der uns beobachtet, der uns anschaut, der alles Gute und Segensreiche sammelt in deinem und meinem Leben, um am Ende es zu belohnen. Ja? In der Welt suchen wir Fehler, weil Gott, er sucht die guten Dinge, um uns zu belohnen. Und das ist etwas Großartiges. Wenn Jesus kommt, bringt er Lohn mit, um einem jeden zu belohnen, das, was der Mühe wert ist und das, was wir in diesem Leben investiert haben im Reich Gottes. Und ihr Lieben, stell euch mal vor, wer die Liebe Jesu begriffen hat, wer weiß, dass es richtig ist, dem lebendigen Gott zu ihnen dienen, das ist kein Irrtum, das ist richtig. Wer begriffen hat, dass die Sache Jesu am Ende erfolgreich sein wird, wer begriffen hat, dass Jesus fest mit mir rechnet, wer verstanden hat, dass er mich begabt hat mit geistlichen Gaben, um ihm zu dienen, wer verstanden hat, dass Jesus meinen Lebenshunger stillt, und wer am Ende begriffen hat, dass ich dafür auch noch belohnt werde, der wird wahrscheinlich sein Leben verändern lassen und verändern in der Nachfolge Jesu. Und da wünschen wir uns, ich euch und mir selbst immer wieder das richtige Verständnis, das zu leben. Gott segne uns. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass es sich lohnt, dir, dem lebendigen Gott, zu dienen. Und allein aus diesen paar Dimensionen, Herr Jesus, aus deinem Wort, verstehen wir, welcher ein Herr du geworden bist. Herr, du warst immer so, aber du bist offenbar geworden deinen Kindern und deiner Gemeinde in wunderbarer Art und Weise. Deswegen ist dir zu dienen, Herr Jesus, ein großes, großes Vorrecht. Und wir beugen uns in Anbetung vor dir, dem lebendigen Gott. Herr, und wir bitten dich, ja, dass du uns bewahrst vor aller selbstsüchtigem Leben, Herr Jesus, dass du uns auffrisst in dem Kleinkrieg und in der Herausforderung des Alltags, Herr Jesus, und dass wir vielleicht vergessen übersehen, Herr, dir, dem lebendigen Gott, zu dienen auf wunderbare Weise, auch in deiner Gemeinde und weit darüber hinaus. Ich danke dir dafür, Herr, dass du meine Geschwister segnest und dass du Menschen segnest, die heute Morgen hier sind, die vielleicht dich noch gar nicht kennen, und bitte dich von Herzen, dass sie dich annehmen und aufnehmen in ihr Leben, Herr Jesus, und dass sie erkennen, was für ein herrlicher Herr du bist. Wir beten dich an, Herr Jesus, und geben dir die Ehre. Wir wollen dir folgen von Herzen und wir preisen dich, dass du uns dazu große Gnade schenkst. Dir gebührt alle Ehre, Ruhm und Dank in Jesu Namen. Amen.